Hallo alle, vielen Dank, willkommen zu meinem Vortrag mit Atomen im Weltall und wie kommen Atome ins Weltall und was machen die da überhaupt? Ich bin Manuel, ich bin ein Geodäsist und ein Forscher. Ich bin kein Physiker, also bin ich eher nur, nutze ich Quantensensoren und ich entwickle sie nicht. Mein Fokus ist vor allem die Gravitationsfeld der Erde. Zum einen auf einer globalen Fläche, zur Beobachtung von Massenänderungen auf der ganzen Erde. Zum Beispiel, wenn wir einen Verlust sehen von den Eisgletschern und der großen Wasserkreislaufwerke auf der Erde. Auf einem lokalen Level hängt unsere Experimente ganz von der Gravitation ab. So, die Frage ist, wie kannst du das Gravitationsfeld im Labor ändern? Heute möchte ich dann reden und ein bisschen ins Detail gehen über kalte Atome auf der Erde. Was kann man auch machen, um irgendwie das Weltall auf die Erde zu bringen? Und dann auch die andere Frage, okay, wie geht man selbst ins Weltall? Ein paar kleine Anmerkungen. Meine Arbeit ist teilweise finanziert durch Horizon Europe, also das EU-Projekt. Ich werde mich sehr konzentrieren auf Quantensensoren. Also es geht nicht um Quantencomputer oder Kryptographie. Und dann geht es auch ein bisschen darum, wie man das im Weltall macht, aber das ist auch nicht mein Thema. Und ich bin vor allem ein Nutzer. Ich möchte das damit nutzen. Ich hatte früher einen Vortrag auf dem 37C3. Was haben Atome je für uns getan? Da ging es auch ein bisschen um Quantensensoren. Ich werde deswegen kurz wiederholen, dass wir alle eine gemeinsame Basis haben. Es gibt diese Atominterferometrie, kurz AI. Man nimmt eine Wolke von Atomen, 10.000, 20.000, wir schießen Laser auf dem und dann können wir sagen, oh nice, cool. Ja, das ist die Beschleunigung von dem. Zumindest wenn man es korrekt macht. Wir können sagen, Atome und Laser, das gibt mir die Beschleunigung der Atome. Das könnte die Gravitation sein, wenn man im Weltall ist, ist es halt was anderes. Diese Atominterferometrie nutzt die Wellencharakter von Atomen, die wir halt beeinflussen können mit verschiedenen Laserpulsen. Diese Atom-Photon-Wechselwirkung ist sehr sensibel zu der Beschleunigung und wenn man den Laser anders umsetzt, kann man auch die Rotation von dem messen. Und das ist dann halt, je nachdem, ob man Beschleunigung oder Rotation will. Da gibt es zum Beispiel dieses Paper von 92. Die Messung von gravitationeller Beschleunigung von Atomen in Lichtpuls-Atominterferometrie. Das Prinzip ist ist ziemlich alt, also von 92. Als erste Anwendung war halt die Messung der Erdgravitation. Hier sind zwei Beispiele von relativ mobilen Experimenten, welche normalerweise nicht von Geophysikern benutzt werden. Aber die wurden innerhalb der frühen 2000er entwickelt, um Gravitation an verschiedenen Orten zu messen. Die wurden entwickelt von Universitäten, um als relativ populäres und beliebtes Objekt, um Quantensensoren am Anfang auszuprobieren. Am Ende hat man einen Wert und am Ende kann irgendein anderer Geophysiker sagen, okay, das ist nun der charakteristische Wert für die Gravitation. Ja, und dann kann man messen, okay, ja, 10, das ist die korrekte Value für der Wert für Gravitation. Man kann auch Trägheit und Beschleunigung messen mit denen. Und das ist halt immer der erste Schritt für diese Messung. Hier zum Beispiel das linke wurde im Rahmen entwickelt, um die SI-Einheit vom Gewicht zu messen. Entwickelt an der Humboldt-Universität Berlin wurde die rechte Seite entwickelt. Im Projekt Onsala. Wenn du ein Endnutzer bist, stattdessen kann man halt von der französischen Unternehmen Nucans was kaufen. Beim höheren braucht man halt eine Temperaturkontrolle. Die andere ist eher für draußen. Man sollte es nicht im Regen lassen, aber es ist immer noch temperaturkontrolliert. Das heißt, man kann es einfach in der normalen Umwelt nutzen. Hier zum Beispiel beim Berg Etna, wo es halt über mehrere Monate ununterbrochen gemessen hat an diesem Vulkan. In Deutschland am Geoforschungszentrum in Potsdam ist zum Beispiel auch ein LKW, der misst das Ganze auch mit Hydrologiemessungen. Im Internet findet man auch andere Unternehmen, die Gravimeter verkaufen. Aber dieses Instrument ist das einzige, wo man eine große Menge an Endnutzern hat, die auch die Ergebnisse veröffentlichen. Nun machen wir den ersten Schritt ins Weltall zur Mikrogravitation. Das erste ist halt ein Fallturm oder ein Einsteinaufzug. Das gibt halt so eine halbe Sekunde von Mikrogravitation. Ganz interessant ist diese kleine Kiste, wo man sein eigenes Experiment reintun kann. Diese Wissenschaftskammer, da kann man sein Experiment machen. Es macht es ziemlich häufig, alle 14 Sekunden. Jedes Experiment hat mehrere hundert Kilo Gewicht. Dann muss man halt gehen zum Beispiel nach Hannover. Dort hat man 4 Sekunden von Mikrogravitation mit bis zu 300 Fällen pro Tag. Da ist das Problem vor allem die Stromversorgung des Gebäudes und nicht der konkrete Aufbau. Wenn man wirklich dann Vakuum braucht, müsste man halt die Kapsel selbst nehmen und sie unter Vakuum setzen. Wenn 4 Sekunden nicht genug sind, dann muss man nach Bremen gehen. Da hat man bis zu 9 Sekunden. Da schaut man erst sein Experiment hoch und dann fällt es wieder runter. Der kann der ganze Turm unter Vakuum stehen und man kann es bis zu 3-mal pro Tag machen. Das erste Bose-Einstein-Kondensat in Mikrogravitation wurde dort getestet. In 2017 oder so. Wenn das nicht genug ist, dann muss man ein Flugzeug nehmen, kann einen Parabelflug machen, so einen Zero-G-Flug. Da kann man ein paar Experimente machen, für mehrere Stunden lang, für mehrere Freifallphasen. Hier zum Beispiel geht es um Mikrointerferometrie, Atominterferometrie in gravitationsfreier Umgebung. Wenn du noch mehr brauchst, dann muss man wirklich eine Rakete nehmen. Man tut dann sein Experiment in eine Kapsel, wie ich es hier zeige. Und hat dann bis zu 6 Minuten von Mikrogravitation. Mit dem Projekt Maius in 2017 hatte man dann das erste Experiment von Atominterferometrie im Weltall. Man kann halt jede Menge Experimente machen oder Messungen machen und die ins Weltall bringen und dann testen auf einem Satelliten. Deswegen gehen wir nun wirklich ins Weltall. Da bleiben wir auf Raumstationen. Die sind genauso wie dein Labor. Es gibt da einen normalen Druck, es gibt die Raumtemperatur. Menschen können das Experiment reparieren oder damit umgehen. Sie können auch bestimmte Sachen wieder ändern. Im Experiment, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas upgraden oder ändern, wenn sich irgendwas ändert. Das kannst du nicht mit einem Satelliten machen normalerweise. Zum Beispiel auf der chinesischen Station in 2022, da haben sie dieses Atominterferometrie-Sendung genommen, um sie in einem Test das gemacht haben. Da haben sie dann zusätzlich noch einen Einstein-Aufzug gebaut auf dieser Raumstation, um nochmal die Mikrogravitation anzupassen, die auf der Raumstation selbst existiert. Und da konnte man das sehr genau messen. Mit diesem Prinzip. Da hat man dann auch ein sehr, sehr abgeschlossenes Experiment. Auf der Internationalen Raumstation haben wir auch ein ganz großes Projekt, dieses Bose-Einstein-Labor. Dieses Becquerel, das Bose-Einstein-Kondensatlabor, das ist eine Infrastruktur, wo Wissenschaftler auf der Erde das planen können und dann ins Weltall schicken und dort durchführen. Das ist jetzt nicht, wo der Geowissenschaftler sagt, ja, das ist richtig gut für mich. Das ist ja, Grundlagenforschung, die uns hilft für Physik im Allgemeinen. Mein Thema ist Satellitengravimetrie, wo es halt um das Gravitationsfeld geht der Erde. Die GRACE Mission war da das größte, was wir bisher hatten. In 2022 wurde sie gestartet. Mit Vorarbeiten in 2017 und einem wirklichen dort startet sie und sie wurde dann halt verlängert bis 2022. Auf einer Höhe von 500 Kilometer und einem Abstand von 200 Kilometer zwischen den Satelliten wurden halt Messungen durchgeführt und der Abstand von diesen Satelliten ist ziemlich wichtig. Bestimmt halt die Höhe von den Satelliten.
Dann haben wir einen Monat gesammelt und dann haben wir ein Bild von dem Gravitationsfeld. Und wenn man diese Messung nimmt, dann bekommt man eine Karte von der Erde. Das ist nur ein Beispiel. Die Autoren haben die ganze GRACE, die Messung über die ganze Zeit genommen und haben das und für das Gravitationsfeld der Erde jede Änderung wäre eine Änderung der Gravitation. Und wenn man auf der Erde guckt, Hydrologie und Wasser ist das meiste, was die Gravitation ändert. Und dann Berge erhöhen sich nicht und Erdbeben sind nur sehr klein im Gravitationsfeld auf der Satellitenebene. Hier seht ihr, was man für eine 15 Jahre Messung bekommt. Man kann sehen, wie die Eisbereiche messen oder wie nur in Indien sehen. Und hier, wenn ihr in Europa und Deutschland seht, dann seht ihr ein bisschen was, wie sich das Wasser der Erde sich ein bisschen reduziert hat, seht ihr hier. Hier seht ihr dann Ergebnisse. Dann seht ihr auch den letzten IPCC-Report. Weil was man hier wirklich messen kann, sind Massenänderungen. Das ist nicht eine geologische Änderung. Eine Messung, da ist weniger Eis, da ist weniger Wasser. Und das hat sich dann irgendwie verändert. Aber leider, diese Missionen haben Limitierungen. Die nächste Mission, die in 2028 startet, da sind Fehler bei den Instrumenten, insbesondere bei der Distanzmessung von dem Accelerometer, weil dann die Gravitationskräfte durch die noch restliche Atmosphäre, durch den Druck von der Sonne, durch den Sonnendruck. Und dadurch wird das den Satellitenorbit ändern. Mit dem Accelerometer kann man diese Änderungen messen und man kann dann die Distanz des Satelliten zur Erde damit anpassen. Diese Studie hat immer nur an den instrumentellen Fehler geguckt und nicht sich Temperatureffekte angucken, die dann auch schneller als einen Monat sind. Wir haben einen Monat von Satellitendata genommen für einzelne Messung. So die Atmosphäre in den Ozeanen haben schnellere Änderungen von der Gravitation. Wir können das mit Klimamodellen ausgleichen, aber diese Modelle sind natürlich nicht perfekt. Dadurch ist natürlich ein Fehler deswegen in unseren Messungen. Aber das sind nur die Effekte aus den Instrumenten. Dieses Bild ist, was wir normalerweise bekommen als Geologen, wenn wir so ein Satellitengravitationsfeld bekommen, dann verarbeiten wir das Signal und wenn man bessere Accelerometer nehmen können, und dann hat man ein paar Zentimeter statt ein paar im Zehnerbereich von Zentimetern. Und dann seht ihr diese Streifen, in dem oberen Bild ist es stärker. Und wenn da keine Grenze war, dann wäre das alles null und das wäre auch nicht richtig. Und für diese Begrenzung gibt es Lösungen. Die eine ist, mehr Satelliten zu benutzen. Mit mehr Satelliten kann man diese Gravitationsänderung durch die Temperatur besser sehen. Und dann kann man die auf verschiedene Orbite tun. Und dann gibt es Orbits, die nicht die ganze Erde abdecken. Aber dann bekommt man Beobachtungen aus einer anderen Richtung. Und der Fehler, den man im oberen Bild sieht, wird dann mehr gleichmäßig verteilt sein. Das ist, worauf wir gucken. Die hier ist die blaue und die grüne Linie. Ist die Summe von den stärksten Störungswerten. Das sind die Fehler von der Distanzmessung, die von unten links nach oben rum sieht. Und das andere ist, sind die aus den Accelerometern. Die nächste Satellitenmission in 2028 wird den gleichen Beschleunigungssensor benutzen. Und das wird dann ähnlich sehen für die bessere Orientierung. Diese beiden Linien ist die Periode von einem Tag. Und das zweite von einem Orbit über 90 Minuten. Und ein Orbit alleine, der Accelerometer ändert sich wegen dem Rauschen. Dann können wir richtige Messung machen. Wir wollen das Netz natürlich lösen mit einem Quantenbeschleunigungssensor, wo man dann ein weißes Rauschen erreichen kann. Der Quanteninterferometer basiert auf den nicht veränderbaren Eigenschaften von Atomen. Jedes Rubidium, ein Atom, jedes Isotop ist das gleiche. Und wie gut wir Laserfrequenzen erreichen können. Das sind die Haupteinflüsse auf den Atominterferometer, den wir hier betrachten. Das hier ist der von der EU bezahlte Teil. Da war ein Aufruf vom Ende 2022, das war ein größerer Aufruf für weltraumbasierte Infrastruktur entwickeln. Da waren viele Bereiche drin, so wie zum Beispiel Kommunikation, diverse Quantentechnologien, genauso Quantentechnologien fürs Weltall. Die deutsche und die französische Weltraum Agentur, genauso ein paar Industriepartner, haben einen Vorschlag für Carioca eingereicht. Das hat einen langen Namen, den ihr lesen könnt. Und wir haben die Carioca Quantenpfadfinder-Mission, wo dann ein Rauschen im besten Fall von 10 hoch minus 10 ist, was ich in dem vorherigen Grafik gezeigt habe. Gucken wir einen Quantenbeschleunigungssensor, wenn wir den nicht auf der Erde haben. Ihr startet hier mit euren Atomen, die man hier in diesem 3D-Mod tun. Der 3D-Mod ist eine magnetisch-optische Falle. Da werden die Atome eingefangen. Die werden dann auf ein paar Nano-Kelvin runtergebremst. Und dann sind die in dieser Vakuumkammer. Dann hat man diese magnetoptische Fallen und dann sind sie hier im Gravitationsbereich und dann sind sie hier im freien Fall. Und in diesem freien Fall interagieren sie mit drei Laserstrahlen. Und hier seht ihr auf dem Bild seht ihr die Interaktion zwischen Atomen und Photonen. Und ein Atom absorbiert oder schickt aus ein Photon und dann bekommt es Energie oder je nachdem, ob es das abschickt oder nicht, aber es bekommt dann auch Impuls, je nachdem, ob es das. Und dadurch haben wir an der Ende haben wir zwei unterschiedliche Status. Ein Status, wo Energie für den Impuls dazu bekommen ist und eins, wo die Atome im Grundstatus sind, Grundzustand sind. Und daraus bekommen wir die Beschleunigung, die Atome in der Richtung des Laserstrahls bekommen haben. Dann packen wir jetzt einen Satellit. Das hier ist jetzt mein Satellit. Dieses Instrument braucht viel Energie. Also packen wir die Solarzellen in Richtung der Sonne. Die Flugrichtung ist in der Seite von dem Bildschirm. In der Richtung wird jetzt gebremst werden durch die Rückstände aus der Atmosphäre. Und wir packen unseren Accelerometer auf die Seite. Wir nehmen die die Röhre raus, wo die Atome runterfallen würden, weil die Atome bleiben in der Position und bewegen sich nur durch die Veränderung durch die Laser. Und wir haben nur diese Vakuumkammer und keine lange Tube. Die Zeit zwischen den Laserpulsen beeindruckt auch die Sensitivität. Das ist, was ich auf der ersten Folie gezeigt habe. Da hat es nur durch die kaum durch die Tür gepasst und man wollte eine lange Freifallzeit für die Atome haben. Und hier werden sie nur durch das Laserlicht hin und her bewegt. Das ist unser Grundkonzept von dem Quantenbeschleunigungssensor. Und das ist die Ziele von unserer Hauptmission. Und der Interferometer sollte ein Signal messen, was eine Satellitengravitationsmission messen würde. Die nächste Anwendung von dieser Technologie wollen wir zeigen, dass unser Instrument auf so einer Mission funktionieren wird. Und unsere, das zweite Ziel von unserer Mission, wir wollen die Daten benutzen, die wir... Wir können das Gravitationsfeld berechnen und mit diesem Quantenbeschleunigungssensor wir können auf langen Wellenlängen das Gravitationsfeld verbessern. Wir messen den Beschleunigungssensor und die, das Bremsen durch die Atmosphäre und wir können auch Parameter von der Atmosphäre, wie zum Beispiel die Dichte der Atmosphäre, feststellen. Da ist ein Wert, das ist sehr schwer zu messen, weil die wenigsten Satelliten haben Beschleunigungssensoren drauf. Und die meisten. Das würde unabhängig von der Technologiedemonstration das Messen allein von den Daten, die wir bekommen. Wir können unser Labor leider nicht einfach in einen Satelliten tun. Wir müssen die Technologie ein bisschen reifen lassen. Und um den Reifungsgrad der Technologie zu messen zu können, haben wir diese technischen Bereitschaftslevel, die von der NASA eingeführt wurden und die wurden von, auch von der ESA und der Europäischen Kommission übernommen. Wir werden nicht durch die ganzen TLs durchgenommen, aber bei TL1 haben wir das Grundprinzip. Da wissen wir, dass wir Laserlicht zu Atomen hinzufügen können und eine Beschleunigung bekommen. Und wenn wir das in einem Labor haben, wo wir die Gravitation messen, dann haben wir diesen Proof of Concept für diese bestimmte Art der Messung. Und wenn das TL aufsteigt und das bekommt dann immer mehr repräsentativ zu dem, was man in was man ins Weltall schicken möchte. Und das ist immer dann ähnlicher zu der Umgebung im Weltall. Bei TL 6 würde man dann einen Prototypen haben, der unter den wichtigen Umgebung gemessen wird. Das wird uns hier in einer Vakuumkammer hier auf der Erde getan. Und das ist ein gutes Ding. Und wir wollen die Beschleunigung in Mikrogravitation messen. Und wir pocken unseren Prototyp in einen Einstein-Aufzug und können unsere Experimente da machen. Unser Setup funktioniert in der Mikrogravitation. Wir müssen sich in den Weltall schicken, um TL6 zu bekommen.
Aber bisher gibt es keinen Quantenbeschleuniger im Weltall. Schauen wir mal ein paar Komponenten dafür notwendig sind. Die Vakuumkammer selbst, die könnte nun Level 6 sein, sie ist in einem Fallturm. Der Laser zum Kühlen und zum Fangen von diesen Atomen, der sind auch auf Level 6. Da sind nun Testraketen. Die letztendliche Präparation von Atomen ist bisher nur bei 4, also nur im Labor gezeigt. Also vielleicht schon demnächst in einem Fallturm. Die verschiedenen Testlaser für die Interferometrie sind 3. Also da sind immer noch technologische Entwicklungen notwendig, bevor man das Ganze einfach ins Weltall bringen kann. Deshalb haben wir einen Antrag gestellt für die Kayoka-Mission, die ich bevorzugt habe. Die bisherige war erfolgreich und die nächste PMP für die Pathfinder-Mission Die ist im Moment in der Phase für eine Satellitenmission, bisher in der Vorentwicklungsphase. Da geht es darum, ein Ingenieursmodell, einen Prototypen im Labor zu entwickeln, mit den Technologien wie zum Beispiel dem Vakuumsystem, die dann ähnlich sind zu dem, was wir dann ins Weltall schicken. Die Universitätspartner von der Geowissenschaften, die kümmern sich um das Instrumentendesign, die dann später auch genutzt werden kann für die Pfadfindermission und andere zukünftige Missionen. Und die ganzen Weltraumorganisationen und Assoziationen, die entwickeln eher das Programm selbst für die Satellitenmission selbst. Das muss dann auch ziemlich weit gehen, halt mit der Förderung durch die Kommission, durch nationale Staaten und durch Unternehmen. Das Ganze wird dann auch veröffentlicht später in 2027. Früher im Jahr hatten wir die Phase A abgeschlossen. Die ist definiert durch die Standards, die es gibt in den EU. Die sagen ungefähr, welche Dokumente braucht ihr, in welcher Phase der Satellitenmission, welche Tests müsst ihr durchführen und wann ist eine Phase wirklich erfolgreich. Die Phase A ist vor allem eine Machbarkeitsstudie, die halt Bedingungen und Anforderungen definiert, welche Ziele muss man erreichen. Und das ist halt hier in die Frage für die Axonometrie im Weltall. Schauen wir mal als nächstes auf diese Phase A. Da gibt es dieses Satellitenmodell. Da schauen wir auf etwa 500 Kilogramm Masse und eine Fläche von etwa einem Quadratmeter. Also es ist ein relativ würfelähnlicher Satellit. Da ist so ein Vergleich, den wir angestellt haben. Da können wir vergleichen zu einer anderen bisherigen Mission. Da vergleichen wir halt die Masse und den Abstand in Flugrichtung. Dann nehmen wir halt unser Design, tun es in den Simulator und kalkulieren außer den Strahlungswiderstand von der Sonne und schauen, okay, wie wirkt sich das aus. Dann haben wir so eine Orbit-Gestaltung, die wir uns anschauen. Da reden wir über die Energie von den Instrumenten, was sind die Beschleunigungen, die wir halt wirklich erfahren, verglichen mit Beschleunigungen, die wir schon kennen von bisherigen Missionen. Hier sehen wir zum Beispiel das Ergebnis auf einer Höhe von 500 Kilometern. Und im Blau ist die Simulation und für 500 Kilometer. Letztendlich das Datenprodukt, wenn wir das verändern, sodass es halt mit der Simulation mesht, dann sehen wir halt, dann zumindest sind hier der maximale Ausschlag, die Amplitude ist gleich. Das ist ziemlich wichtig, damit klar ist, wie kann man nun den Satelliten designen, dass er das kann. Diese feinen Beschleunigungsunterschiede können wir dann halt auch abschätzen. Und die können wir dann auch als Test benutzen für unser Accelerometer, um zu sehen, was müssen wir messen. Also auch diese hochfrequenten Änderungen können wir dann messen. Oder zumindest sind das welche, die wir dann messen sollten. Auf der anderen Seite haben wir andere Anforderungen, denn abhängig von dem Rauschen sollten klar sein, wie wir das messen. Zum Beispiel, wenn es 0 ist, sollten wir 0 messen und nicht, dass irgendwas anderes ist. Und wir wollen halt wirklich echte Sachen messen. Das heißt, da haben wir so einen Widerspruch von den hochfrequenten Sachen und dem Rauschen. Das heißt, wir brauchen auch irgendwie so ein Beschleunigungssystem für unseren Satelliten gegen halt die Abbremsung von der Sonne. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen für natürliches Deorbiting, also wir wollen diesen Grace-Type-Orbit haben, also einen kreisförmigen in 500 Kilometern oder halt hier einen elliptischen zwischen 400 bis 700 Kilometern. Da werden die Änderungen ganz anders. Letztendlich müssen wir halt schaffen, dass wir mit dem zirkulären, also dem kreisförmigen Orbit null messen und halt so unsere Anforderungen erfüllen. Da das Paper dazu ist bisher immer noch auf Review. Die nächste Phase startet dann halt im Oktober von diesem Jahr. Startete im Oktober dieses Jahres. Das ist dann als nächstes die Phase B. Da geht es halt nun um die Komponenten von der Mission. Und Entwicklungen, die nicht in Phase B gemacht werden, aber mit konkreten Terminen geplant für die nächste Phase, Das ist aber auch nicht die einzige Studie, die wir halt und Quantensensoren haben im All. Also die ESA fördert ganz viele Projekte, nicht nur zwingend die Hardwareentwicklung. Eine dieser Studien, zum Beispiel das CASPA-IDM, das ist das Quantum-Weltallladung, Space Payload. Die fliegt auf ziemlich niedrigen Orbit, zwischen 300 bis 400 Kilometer. Da haben wir ein ziemlich starkes Atmosphäresignal. Da haben wir eine Genauigkeit. Genauso wie mit den Accelerometer-Messungen before, geht es halt auch da um Rauschen. Da wollen wir auch eine sehr genaue Genauigkeit haben. Die sind 10 hoch minus 8 in dem Fall. Und wir können auch sehen, dass es ein ziemlich kleiner Satellit in dem Fall. Also dieses Interferometer kann auch nicht ständig messen, sondern immer nur für ein paar Sekunden. Wie ich schon erwähnt habe, diese Studien für Quantengradiometrie und verschiedene Designs und die Benutzeranforderungen, die wir da haben und die wir in der Zukunft wollen, die auch einmal die Endnutzerumfragen abfragt und sieht, was können wir am Ende erreichen und was ist das genug für euch, braucht ihr noch mehr, wird dann auch ein interessantes Ergebnis sein von dieser Studie. Es geht da auch ganz viel um Hardwareentwicklung und nicht nur um diese Quantensensoren. Und andere Quantensensoren, zum Beispiel, da ist auch eine Atomuhr, die angebracht wird außerhalb dieser Satelliten, was halt auch ganz wichtig ist, um halt eine Referenz zu haben von den genauen Positionen im Vergleich zur Erde. NASA macht da auch ein paar Quantentechnologien. In 2024 zum Beispiel haben sie verschiedene Projekte finanziert. Eine dieser Entwicklungen ist ziemlich ähnlich, was wir mit Carioca machen. Das ist diese Gravimetrie-Messung, auch in den frühen 2030er Jahren. Das ist halt der Aufbau des Instruments. Die erste Kammer, da kommen die Atome her, von irgendeiner Quelle. Die werden dann geleitet in diese große Kammer mit einer magneto-optischen Falle und da werden die also auch gekühlt, wie bei Carioca. Aber in Carioca, da wird dort die Atominterferometrie passieren. In dieser Mission stattdessen leiten sie die Atome und die Laser dann in eine dritte Kammer und da spalten sie die auf und bewegen die ziemlich weit voneinander weg, 30 cm entfernt. Und dann werden die erst gemessen. Und an diesen Positionen passieren die Messungen mit den Laserpulsen, wie ich bei Carioca erzähle. Da wir dann nicht mehr im Massezentrum des Satelliten sind, erfahren wir hier nun das Gravitationsfeld der Erde und messen nun an zwei Stellen die Gravitation. Und das ist ziemlich hilfreich, um eine genaue Messung zu haben, wenn wir zum Beispiel denken an klassische Accelerometer, die es vorher haben, dann haben wir da Ähnliches gesehen. Für diese Art von Instrument haben wir einen Paper gesehen, früher im Jahr.
Bis jetzt habe ich euch gezeigt, die unterschiedlichen Typen von Atomsensoren auf der Erde, auf dem Weg ins Weltall und im Weltall. Und wie wir was versucht haben, wie man einen Quantenbeschleunigungssensor erreichen möchte. Ich werde hier anfangen. Okay, auf dem einen QR-Code. Okay. Man bekommt eine erweiterte Referenzliste, Liste mit von Referenzen, wo Review Papers, die mehr Detail über, über diese Mission, über Quantentechnologien in Grundlagenphysik, aber in, auch in praktischen Anwendungen. Im zweiten QR-Code, da könnt ihr mehr Informationen über die Kajuka-Mission bekommen, auch insbesondere Videos über die Technologien und was wir dann damit erreichen wollen. Und damit bin ich dann bereit, eure Fragen zu beantworten.
Thank you very much for this interesting talk, Manuel.
Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Da sind Mikrofone auf der linken Seite, auf der rechten Seite von der Halle. Wenn ihr geht dann einfach hin und stellt Fragen und dann wir werden mit den Fragen aus dem Internet anfangen.
Wir haben eine Frage vom Internet. Warum ist es notwendig?
Wenn ich sage, es ist kalt, das ist ein Ausdruck von Geschwindigkeit. Wir brauchen Atome mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit, die Nanometer, Mikrometer Geschwindigkeit und man kann es auch kalt nennen. Und wenn man, wenn das eine hohe Geschwindigkeit hat, dann wäre das eine hohe große Wolke und dann würde es aus dem Durchmesser von dem Laser rausgehen und dann die Messung wäre nicht sehr gut. Umso kälter und umso weniger Geschwindigkeit die haben, so genau eure Messungen sind.
Vielen Dank für den Talk. Ich habe zwei Fragen relativ dazu. Umsetzung, Operation. Die erste, du musst ja jedes Mal eine neue Menge an Atomen nutzen oder kann man den Batch an Atomen auch irgendwie wieder verwenden? Und wenn ja, wie manipuliert man diese Atomen? Wie bringt man die dazu, dort zu sein, wo man sie haben möchte und dann auch zu anderen Ende der Kammer, wenn man möchte?
Das sind Wege, um Atome für Messungen auf der Erde zu benutzen, Jacking genannt, aber für diese werden Atome nur einmal benutzt und die sind nur in der Resonanz mit dem Laserfeld. Nur wenn sie in einer magnetooptischen Falle drin sind, wären die dann zufällig da drin gewesen, da würden sie mit den restlichen Atomen drin eingefangen sein, die neu reinkommen, aber sonst würden sie rausgepumpt werden von der Vakuumpumpe. Danke.
Vielleicht eine weitere Frage, wie lange dauert das dann noch, um das vorzuweiten und dann zu messen?
Ich habe das für den Screening-Experiment nicht erwähnt. Wir gucken auf eine große Messung, große T. Das Intervall zwischen den verschiedenen Laserimpulsen, das ist 1 bis 2 Sekunden. Das initiale Einfangen der Atome dauert auch ungefähr eine Sekunde. So in der Theorie, wir könnten alle 4 Sekunden eine Messung machen.
Danke.
Wir haben Zeit für eine Frage weiter, für Mikrofon 4.
Ich habe eher einen Comment. Du hast Quantus One erwähnt. Mit Bose-Einstein-Koordinaten in Mikro. Ja, es ging um 2010. 2013 war Marius One. Ja, danke. Ja, danke.
Ja, das ist richtig.
Okay, perfekt. Thank you very much. I think this concludes our time.
Danke, das bin ich an Zürich. Gebt nochmal eine große Runde Applaus. Das war die deutsche Übersetzung von.